Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir sind in großer Sorge um das Leben des Journalisten und WikiLeaks-Gründers Julian Assange, der in kritischem Gesundheitszustand seit über einem halben Jahr im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Auslieferungshaft sitzt. So beginnt der Appell, in dem mehr als 130 Politikerinnen und Politiker, Künstlerinnen und Journalisten verlangen, Assange sofort freizulassen. Sie sehen grundlegende Menschenrechte des 48-Jährigen verletzt und auch grundlegende Prinzipien des Rechtsstaates. Sie alle berufen sich dabei auf das Urteil von Nils Melzer, dem Sonderermittler der Vereinten Nationen für Folter. Der Schweizer Jurist kommt nach langen Recherchen zu dem Ergebnis, Julian Assange wurde gefoltert, der Vorwurf der Vergewaltigung gegen ihn wurde konstruiert und in den USA droht ihm bei einer möglichen Auslieferung ein unfaires Verfahren.
Wenn man mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommen die Widersprüche sofort zum Vorschein. Und je tiefer man reinkommt, desto schmutziger wird es.
Mein Kollege Christoph Sterz konnte heute mit Nils Melzer sprechen und wird gleich davon erzählen. Und auch das muss heute natürlich Thema sein. Nach dem politischen Beben in Thüringen gestern geht in Erfurt heute die nächste politische Bombe hoch. Ein Tag nach seiner Wahl mithilfe der AfD will Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP sein Amt wieder loswerden. Der Tag im Deutschlandfunk heute nach längerer Pause mal wieder mit Jasper Barenberg.
Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein kurzes Statement des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Danach kurz Zeit für ein paar Fragen und Antworten spricht Ministerpräsident Thomas Kemmerich.
Ungeschehen kann man den Tag gestern im Landtag von Thüringen wohl nicht mehr machen, aber man kann vielleicht den politischen Schaden ein Stück begrenzen. Das war wohl das Kalkül von Thomas Kemmerich, als der FDP-Politiker einen Tag nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD-Fraktion heute in der Erfurter Staatskanzlei vor die Presse trat.
Schönen guten Tag, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neuwahlen herbeiführen, um damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen. Demokraten brauchen demokratische Mehrheiten, die sich offensichtlich in diesem Parlament nicht herstellen lassen. Die Freien Demokraten werden weiter für einen Politikwechsel kämpfen und gegen die Extreme von rechts und links. Eine Zusammenarbeit mit der AfD gab es nicht, gibt es nicht und wird es nicht geben.
Erst also die Wahl zum Regierungschef mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD. Gestern und heute, nur einen Tag später, die Rolle rückwärts. Nach einem gewaltigen politischen Gewitter in Thüringen, aber auch in Berlin. Darüber müssen wir sprechen, darüber kann ich jetzt sprechen mit der Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin. Ein Rücktritt nach nur 25 Stunden im Amt, ein faktischer Rücktritt. Das ist wohl ebenso einmalig wie die Wahl mit den Stimmen der AfD gestern schon. War diese Kehrtwende nach Lage der Dinge der einzig gangbare Weg am heutigen Tag?
Fragen Sie mich persönlich, Herr Barenberg.
Ganz persönlich?
Ja.
Ihre Einschätzung?
Ganz und gar. Es gab nichts anderes. 24 Stunden Albtraum aus demokratietheoretischer Sicht oder ja einfach ein böses Gewitter gehen zu Ende. Für mich ist dieser Schritt von Thomas Kemmerich alternativlos.
Aber es gibt natürlich die politische Frage, die sich anschließen muss. Es gab gestern gewaltige Debatten in Thüringen, in Berlin. Es gab Fragen, bohrende Fragen an den Bundesvorsitzenden der FDP, an Christian Lindner. Der hat sich ein bisschen gewunden und hat dann angekündigt, heute fährt er nach Erfurt. Das ist passiert. Es gab Gespräche hinter der Kulisse. Muss man jetzt davon ausgehen, das war der Druck aus Berlin vor allem und in erster Linie? Oder kann man auch davon ausgehen, dass es so etwas wie Einsicht bei Thomas Kemmerich gab, dass da nicht alles richtig gut gelaufen ist?
Darauf bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe darauf, dass viele Antworten auf Ihre zweite Frage kommen, dass es Einsicht ist. Das ist ja, glaube ich, nicht ausgeschlossen. Kemmerich ist ein Newcomer in der Bundespolitik, jetzt in der Landespolitik selbst gewählt. Und dass bei ihm auch eine zweite Chance besteht, als Unternehmer jetzt praktischer Politiker zu sein und zu lernen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Für mich ist entscheidend, dass jetzt so viele so tun, als wären diese 24 Stunden vom Himmel gefallen. Das sind sie nicht. Wir haben vor 5 Jahren und ein bisschen mehr dort einen Ministerpräsidenten quasi wählen lassen durch die Bevölkerung Thüringens, der heißt Bodo Ramelow. Wir haben seither kein Kapital, das ob dieses linken Ministerpräsidenten über den Rennsteig geflüchtet ist, sondern eine sehr, sagen wir mal, erdgebundene, realistische Regierungsarbeit. Niedrige Arbeitslosigkeit, wachsende Wirtschaft, eine geringe Pro-Kopf-Verschuldung. Wir hatten einen linken Regierungschef, der gezeigt hat, dass für ihn das Land zuerst kommt, der übrigens immer auch Bodo Ramelow aus dem Westen, in den Osten ja ganz bewusst gegangen, immer auch gesagt hat, zur demokratischen Kultur gehört es, dass man zwischen CDU und Linken in Thüringen immer schon Drähte hatte, wenn es um das Land ging. Was mich so fürchterlich aufregt, ist, dass jetzt alle so tun, als wäre das gerade eben um die Ecke gekommen, als wäre es, finde ich, nicht ein großer Fehler gewesen von der CDU, so eine gleiche Distanz zu Linken und zu Rechten quasi und gerade justament diesem rechten AfD-Landesverband in Thüringen gehalten zu haben unter Björn Höcke. Also das ist etwas, was ich würde fast sagen, so etwas wie dumm verkaufen nach draußen ist. Und das regt mich fürchterlich auf als Beobachterin dieses Geschehens. Und möglicherweise ist jetzt selbst ein Thomas Kemmerich nach 24 Stunden potenzieller Ministerpräsidentschaft zur Einsicht gekommen.
Er hat das ja ein bisschen angedeutet. In den Nachfragen hat er dann noch gesagt, wissen Sie, man muss Politikern auch Zeit geben, die Dinge von verschiedenen Seiten anzusehen. Das ist offenbar in der Zwischenzeit geschehen. Gleichzeitig hat er auf die Frage, ob das nur ein Fehler war, sich gestern zur Wahl zu stellen und diese Wahl dann auch anzunehmen, gesagt, ganz klar gesagt, nein. Also da wird noch ein bisschen Erklärung nötig sein von Thomas Kemmerich. Aber Sie haben ja eben auf die wichtige Vorgeschichte und auf die letzte Legislaturperiode mit Bodo Ramelow an der Spitze verwiesen, auf die große Zustimmung in der Bevölkerung. Umso erklärungsbedürftiger ist doch der Vorbehalt, dieser prinzipielle Vorbehalt, der in Thüringen, aber auch in der Bundespartei da war, zu sagen, also unter keinen Umständen dürfen wir auch nur den Anschein erwecken, dass wir die Wiederwahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten zulassen. Gibt es da noch großen Klärungsbedarf in der CDU, der jetzt auch im Regen steht?
Das würde ich sagen, denn wir haben ja zwei Parteien unter Druck. Die CDU auf der einen Seite unter Annegret Kramp-Karrenbauer, die kräftig in der Kulisse getrommelt hat, um diese Einsichtsfähigkeit des FDPlers Kemmerich von vor Ort und des Christian Lindner an der Bundesspitze der Liberalen eben auch zu erreichen. Und wir haben dann aus der Ferne, aus Südafrika, die Kanzlerin und Alt-CDU-Chefin Angela Merkel, die gesagt hat, das Ganze war absehbar. Das Ganze ist darum auch so unverzeihlich. Jetzt kommt man in die Puschen und räumt auf. Und es kann keinen Fortgang und keine Praxis dieses potenziellen Ministerpräsidenten geben. Das heißt, in der Kulisse ist noch sehr vieles aufzuräumen. Die Zeit allerdings, meine ich, sollten beide Parteien auch haben, wiewohl sie sehenden Auges diesen Albtraum für 24 Stunden in Kauf genommen haben.
Apropos sehenden Auges, kann man jetzt schon einen Unterschied machen zwischen CDU, möglicherweise auch CSU auf der einen Seite und FDP auf der anderen Seite? Insofern, als wir ja jetzt wissen, dass Christian Lindner vorab informiert war und von ihm jedenfalls nicht das Signal kam, das von Annegret Kramp-Karrenbauer kam, die ja gesagt hat, Leute, ich habe euch gebeten, ich habe gefordert, ich habe auf Parteitagsbeschlüsse verwiesen und ihr habt gegen diesen Rat gehandelt. Das hat Christian Lindner nicht gesagt, sondern es gibt sogar Meldungen darüber, dass er in einem Telefonat mit Thomas Kemmerich diese Option wägend grünes Licht gegeben hat für eine mögliche Wahl, auch unter diesen Vorzeichen. Ist da ein Unterschied zwischen Liberalen und CDU?
Würde ich schon sagen und den würde ich wirklich an diesen beiden Personen festmachen. Man kann, meine ich, in der CDU sagen, dass AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, klar, indes so ein bisschen nachlässig war. Und man kann, meine ich, als Beobachter sagen, dass Herr Lindner wohlwollend und ziemlich unklar gestern Abend noch und dann heute jetzt faktisch in Kauf genommen hat, dass man da mal etwas testet. Und das ist für mich der Unterschied. AKK und die CDU quasi die Politik als Handwerk, als Regelwerk und auch als Mathematik sehen. Und Herr Lindner, der für mich im Moment, ich kann es nicht belegen, aber den Anschein macht, dass er ein Spieler ist.
Ein politischer
und
Spieler.
Eben jemand, der da auch testet. Es gibt ja auch das Wort davon nach dem Motto Lindner versus Kemmerich, halt durch und hab gute Nerven. Nicht belegt, kann ich auch nur sagen, aber die Attitüde ist dieser Unterschied, das Handwerk Politik auf der einen Seite und dieses Spielen mit Politik auf der anderen Seite.
So ungeschehen kann man das Ganze nicht machen, aber man kann, Sie haben gesagt, man kann aufräumen, man kann versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Die FDP sagt jetzt, Thomas Kemmerich sagt, Ziel ist es, indem wir jetzt den Antrag stellen, den Landtag wieder aufzulösen. Ein Rücktritt ist unvermeidlich. Ziel der ganzen Angelegenheit ist jetzt, diesen Makel von der FDP zu nehmen, vom Amt des Ministerpräsidenten, vom Land Thüringen. Kann das gelingen oder bleibt etwas jetzt zurück?
Es bleibt etwas zurück, denn die drei Buchstaben AfD, die haben wir noch gar nicht benannt, Herr Barenberg. Die drei Buchstaben AfD unter Björn Höcke, die Landtagsfraktion, die ja wirklich taktisch kalkuliert und auch die Desavouierung dieses Hohen Hauses, des parlamentarischen, repräsentativen, demokratischen Hauses in Erfurt in Kauf genommen hat. Höcke, der quasi davon nur Honig saugen kann. Höcke, der im Ansehen, der AfD bundesweit jetzt auch noch mal ganz mutmaßlich Kräfte generieren kann. Höcke, der übrigens im O-Ton, ich habe es noch mal mitgebracht, immer wieder gesagt hat und weiterhin sagt, Bundes- und Landespolitiker, Zitat, sind vaterlandslose Gesellen, Zitat, Idioten und Ganoven, Zitat, und gehörten auf eine Anklagebank. Dieser Mann hat dort im dritten Wahlgang mitten im Albtraum dafür gesorgt, dass CDU und FDP jetzt in diesem Geruch stehen. Und darüber ist, denke ich, auch nochmal zu sprechen und ein Gauland an der Spitze der Bundespartei AfD, der ihn jetzt schon wieder adelt und sagt, Mensch, da ist doch jemand jetzt bürgerlich unterwegs. Also da ist noch jede Menge aufzuräumen, in diesem speziellen Fall auch rund um die drei Buchstaben AfD, die für mich nicht nur Personen, sondern auch die Institution Parlament beschädigt
haben. Und das ist sozusagen den Vorwurf, den Sie der AfD machen, das einen Strohmann aufzustellen und dann mit diesem Trick die Wahl doch noch anders zu entscheiden, dass das in einer Demokratie nicht geht. Auch das ist Teil dessen, was wir insgesamt jetzt als Dammbruch oder Tabubruch bezeichnen würden. Da sind nicht nur FDP und CDU gefragt, sondern das richtet sich auch an die AfD.
Das würde ich sagen. Auf dieser Bühne in Erfurt, Herr Barenberg, haben wir das Stück gesehen, wie macht man ein Land kaputt? Wie macht man eine politische Orientierung, eine politische Geschichte kaputt? Wie zerstört man und wie sät man Misstrauen und desavouiert den Parlamentarismus? Das ist dieser Partei gelungen, das muss man ja sagen.
Und sie wird diesen Triumph, auch wenn es ein böser Triumph ist, sicherlich auch in den nächsten Wochen noch auskosten. Wie kann denn das geheilt werden, soweit Heilung denn möglich sein kann?
Also wir haben ja im Vorfeld und nach der Landtagswahl, wo klar war, es gibt keine Mehrheiten, das ist ein schwieriger Korpus, dieses Parlament, haben wir ja Bestrebungen gehabt. Wir haben Möglichkeiten gehabt, die auf allen Seiten bis auf die AfD ventiliert wurden, Projektarbeit zu machen, zeitweise miteinander Tango zu tanzen und dann mal wieder zu gucken, braucht man andere Partner für den nächsten Tanzschritt. Der Haushalt war fixiert, also es brannte dort, sagen wir mal, keine Entscheidungsgröße an, sondern man hätte auch eine Minderheitsregierung. Das sind ja Geschichten, die in Sachsen-Anhalt gerade nebendran auch schon Erfahrungswerte hatten, auch mal ausprobieren können. Das alles ist ja nicht passiert, sondern man hat es jetzt auf diese Inszenierung drauf ankommen lassen. Und das, Richard von Weizsäcker sagt uns Altvorderen vielleicht noch etwas, ist Machtvergessenheit und Machtversessenheit. Und die wird noch eine ganze Weile zu heilen sein. Übrigens könnte es gut sein, dass weder CDU noch FDP, sondern vor allem die AfD davon dann auch numerisch zehren wird nach den nächsten Landtagswahlen, wie immer sie auch ausgehen und wann immer sie auch sein werden. Und das ist ein Desaster.
Das ist ja eine weitere Frage, die sich am heutigen Tage ergibt. Der Schaden für die FDP ist ja auch erheblich, soweit man das heute absehen kann. Es wird Landtagswahlen geben, die einzigen Landtagswahlen in diesem Jahr für die hamburgische Bürgerschaft in 2 Wochen. Wird die FDP das da zu spüren bekommen? Wird es da Leute geben, die sagen, also die brauchen jetzt mal eine Quittung für dieses Manöver?
Das schließe ich nicht aus. Wobei zwischen Hamburg und Erfurt sind ja schon ein paar Kilometer. Und wir wissen, dass in dieser Bürgerschaftsstadtlandschaft die Liberalen auch ganz anders positioniert und aufgestellt sind und auch in einer Tradition der parlamentarischen Arbeit dort sind. Aber vergessen wird das bis dahin nicht sein. Dazu ist der Termin einfach zu nah.
Letzte Frage noch mit Blick auf die Zusammenarbeit in der Großen Koalition in Berlin. Da gibt es auch einige Verwerfungen, muss man sagen. Es gibt von Seiten der SPD auf dem Tisch die Forderung, den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, abzusetzen, sage ich mal, oder abzuberufen, um es etwas vorsichtiger zu sagen, weil der nämlich gestern geradezu überschwänglich Thomas Kemmerich zu seinem Wahlsieg.
Und Frau Beer von der CSU höre ich auch.
Auch die sich allerdings entschuldigt hat für ihren Tweet und gleich gelöscht hat. Auf dem Tisch liegt immer noch der zustimmende Tweet von Christian Hirte. Also wird es auch Aufräumarbeiten in der Großen Koalition geben, die ja sowieso mindestens angeschlagen.
Ja, die SPD sagt ja auch am Sonntag nach dem Koalitionsausschuss, am Samstag muss alles nochmal auf den Tisch. Numerisch, glaube ich, haben beide großen Volksparteien, die jetzt auch nur noch kleine Volksparteien sind, zu vergegenwärtigen, dass sie intern aufräumen und Entscheidungsarbeiten nochmal herbeiführen, klarere Strukturen und transparentere Verfahren und sich einfach auf ihr Handwerk besinnen. Und das heißt Politik und das heißt nicht Spiel.
Nach 7 Jahren in der Botschaft Ecuadors in London haben die britischen Behörden Julian Assange vergangenen April verhaftet. Ende des Monats ist dort ein Verfahren geplant, das über seine Auslieferung an die USA entscheiden soll. Die Vereinigten Staaten wollen ihn als Hacker, als Spion, als Landesverräter vor Gericht stellen. Der Vorwurf, der Gründer von WikiLeaks habe geholfen, unter anderem geheimes Material über US-Militäreinsätze im Irak zu veröffentlichen. Einspruch auch dagegen erhebt Nils Melzer, der Sonderermittler der Vereinten Nationen, der sich intensiv mit dem Fall Assange beschäftigt hat und Assange auch in der Haft besucht hat. Mein Kollege Christoph Sterz hatte heute Gelegenheit, mit Nils Melzer zu sprechen. Hallo Christoph.
Grüß dich.
Christoph, in welches Licht rückt der UN-Sonderermittler den Fall Assange jetzt durch seine Nachforschungen und Einblicke?
Er hat 2 Punkte, die er vorbringt. Einmal, dass die Haftbedingungen in Großbritannien für Julian Assange nicht besonders gut sind. Er spricht da von einer psychologischen Folter, die quasi angefangen hat, da in der Botschaft in Ecuador, die sich aber auch weiter vollzieht durch die Haftbedingungen, denn Julian Assange, der ist ja jetzt seit über 9 Monaten in Haft. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass er Zweifel hat am schwedischen Verfahren gegen Julian Assange, das ist inzwischen eingestellt. Nochmal zum Hintergrund, es ging darum, so Vergewaltigungsvorwürfe gegen den damaligen oder ehemaligen WikiLeaks-Chef. Und da sagt Melzer jetzt, er hat da Einblick gehabt in interne Dokumente und kommt zu dem Schluss, dass das Verfahren überhaupt nicht sauber abgelaufen ist, sondern dass da irgendwelche Aussagen verändert und fingiert wurden und dass das alles politisch gesteuert gewesen sei wahrscheinlich.
Das sind also die 2 wichtigsten Punkte, die die Ergebnis seiner Ermittlungen, seiner Nachforschungen sind. Kommen wir zunächst mal zu den Haftbedingungen. Das spielt ja auch eine Rolle in dem Appell, der heute veröffentlicht wurde. Also da geht es um den bekanntermaßen schlechten Gesundheitszustand.
Genau.
Von Julian Assange. Und im Raum steht ja der Vorwurf, das sei quasi lebensbedrohlich.
Genau. Interessanterweise, ich war jetzt selber natürlich nicht im Gefängnis und kann deswegen nicht beurteilen, wie das ist. Ich habe aber, um mich rückzuversichern, heute auch mal mit unserem London-Korrespondenten gesprochen, um zu gucken, erstens, was sagt Großbritannien, was sagt die britische Regierung dazu? Habe die Antwort bekommen, die streitet das alles ab. Also die sagt, die Haftbedingungen sind erstens okay und zweitens, findet das alles in einem rechtsstaatlichen Rahmen statt und ist alles zulässig. Es ist wirklich ein rechtsstaatliches Verfahren, sagen die offiziellen Stellen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Assange sich im Krankenhausflügel sozusagen inzwischen befindet von diesem Gefängnis und wo er eben inhaftiert ist. Und auf der anderen Seite sagt aber Nils Melzer, ja, das mag so sein, aber trotzdem ist es so, dass zum Beispiel Assange keinen Zugang bekommt zu seinen amerikanischen Anwälten. Und es geht nun mal um Amerika, weil er ja da angeklagt werden soll und ihm drohen 175 Jahre Haft. Da wäre es ja ganz schön, auch mal kurz mit den Anwälten sprechen sprechen zu können. Und da sagt halt Nils Melzer, das ist auch noch so ein Punkt, dass er eben da keinen Zugang hat und dass deswegen von, naja, rechtsstaatlichen Maßnahmen sozusagen keine so große Rede sein kann.
Der Sonderermittler spricht ja insgesamt auch, das hast du auch schon angesprochen, von manipulierten Beweisen. Geht es da ausschließlich um diese Vergewaltigungsvorwürfe, die ja inzwischen von Seiten Schwedens wieder fallen gelassen worden sind? Oder das Verfahren ist jedenfalls abgeschlossen worden.
Genau, also an dem Punkt geht es tatsächlich um den Fall in Schweden, beziehungsweise um die Ermittlungen in Schweden. Es geht darum, dass da eine Zeugin Aussagen gemacht hat, sagt zumindest der Sonderermittler, der Sonderberichterstatter der UN, dass diese Frau gesagt hat, das war gar keine Vergewaltigung, und dann habe später irgendwo gestanden in so einem offiziellen Protokoll, das war Vergewaltigung und das sei fingiert und verändert worden. Außerdem hat er E-Mails, zumindest sagt er, dass es echte E-Mails sind, die sind veröffentlicht, also die kann man lesen, aber wir können jetzt wirklich nicht beurteilen, ob das tatsächlich alles so stimmt, aber ich würde sagen, einem UNO-Sonderberichterstatter, na klar, man muss jedem kritisch begegnen, aber der hat ja auch einfach was zu verlieren, wenn er Unwahrheiten sagt. In jedem Fall steht in diesen E-Mails, dass anscheinend von britischer Seite auch Druck ausgeübt worden ist auf Schweden, und so von wegen, beendet das Verfahren auf gar keinen Fall, macht weiter, hier haltet schön die Vergewaltigungsvorwürfe hoch. Und das hört sich dann, einerseits dachte ich erst so, krass, das klingt irgendwie nach einer krassen Verschwörungstheorie, aber andererseits, naja, also ich meine, er kann da wirklich Beweise vorlegen, schriftlicher Natur. Mein Schwedisch ist jetzt nicht so super gut, aber das ist alles übersetzt, also da kann man sich auch von überzeugen. Und deswegen, ja, sind da zumindest große Zweifel inzwischen in meinem Kopf, was diesen Fall auch angeht.
Und würdest du auch sagen, was der Sonderermittler da rausgefunden hat und was er jetzt sozusagen öffentlich präsentiert, wo er den Schwerpunkt legt, all das summiert sich in gewisser Weise zu dem Vorwurf, es gäbe so etwas wie einen Komplott, in den eben die USA, Großbritannien und Schweden verwickelt sind, nach dem Motto, Großbritannien und Schweden haben mitgewirkt an dem Versuch der USA, möglichst hart gegen Julian Assange vorzugehen.
Oder zumindest haben sie es nicht verhindert, den Einfluss der USA irgendwie zu brechen, sondern haben dann tatsächlich möglicherweise nachgegeben. Und es könnte ja tatsächlich so kommen, das Gerichtsverfahren, das offizielle, das beginnt am 24. Februar, das ist so in 2,5 Wochen. Und da ist die Möglichkeit, dass dann gesagt wird, also es wird dann nochmal unterbrochen, aber irgendwann könnte es dann passieren, dass gesagt wird, okay, Julian Assange muss tatsächlich ausgeliefert werden. Und ich habe es eben schon gesagt, dann drohen ihm 175 Jahre Haft in den USA bis zu. Und man weiß jetzt auch nicht, es gibt eine Anklage, die bezieht sich darauf, dass er da bei einer Passwortsuche sozusagen geholfen haben soll. Aber es könnte noch viele weitere Verfahren gegen ihn geben, die jetzt noch gar nicht offiziell angemeldet sind, sozusagen von der US-Justiz. Und das heißt, ihm droht da einfach sehr, sehr viel. Und da sagt gerade auch Nils Melzer, aber auch viele andere, so wie heute bei einer Petition, die ja vorgestellt worden ist, beziehungsweise bei einer Solidaritätsbekundung, die öffentlich gemacht worden ist, dass das ja irgendwie falsch ist, weil jemand, der wirklich Verbrechen öffentlich gemacht hat, wie Julian Assange, der zum Irakkrieg sehr viel aufgedeckt hat, was da von den US-Amerikanern tatsächlich schiefgelaufen ist, dass einerseits diese Verbrechen nicht bestraft wurden, aber dass er jetzt bestraft wird dafür, dass er die Verbrechen aufgedeckt hat. Das könne ja irgendwie so nicht sein, das meinen die Kritiker.
Deswegen auch Teil des Appells, dass es um Pressefreiheit geht, um die Rechte, die Whistleblower in dieser Welt hoffentlich zukünftig auch noch haben werden. Was ist deine Einschätzung, was ist dein Eindruck von Nils Melzer, der am Anfang zögerlich war, diesen Fall überhaupt zu nehmen, zu übernehmen und da Recherchen anzustellen? Wird das der Sache eine neue Richtung geben können? Jetzt noch mit dem Appell, wenn man noch berücksichtigt, auch der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich da zu geäußert, hat gesagt, ja, er sieht da auch die Gefahr, dass rechtsstaatliche Grundsätze verletzt wurden. Kann das Schwung aufnehmen? Kann das eine Dynamik entfalten, bevor dieses Auslieferungsverfahren losgeht?
Das Spannende ist ja, dass Nils Melzer Julian Assange vor Monaten schon besucht hat, im Mai, dass er schon vor Monaten öffentlich gemacht hat, dass er nicht zufrieden ist mit den Haftbedingungen. Es hat nur keinen interessiert. Ich habe geguckt, seit ein paar Wochen recherchiere ich relativ viel zu Julian Assange und da findet sich gar nicht mal so richtig viel, in deutschen Medien zumindest. Das heißt, da war tatsächlich bisher kein Interesse, jetzt ist das Interesse da. Und durch diesen Appell wird das Interesse, denke ich, auch noch mal größer. Die Frage ist natürlich, lassen sich da jetzt Richter von beeindrucken? Weil dieser Appell ist ja jetzt in Deutschland, der ist nicht in Großbritannien so. Und außerdem, auch ich glaube eigentlich ja schon an den Rechtsstaat. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass sich Richter von gar nichts beeindrucken lassen. Andererseits glaube ich schon, dass sie diesen Druck schon verspüren könnten und auch sollten, um sich dann nochmal dezidiert mit diesem Fall auseinanderzusetzen und wirklich abzuwägen, okay, ist es das wert und ist das juristisch geboten, Julian Assange auszuliefern an die USA oder nicht?
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 6. Februar 2020. Danke fürs Interesse. Gerne bis morgen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.